SWR Info. Global.
Willkommen zum Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze. Diese Woche ist Weltwaldwoche und damit, wie ich finde, auch der ideale Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. In der nächsten knappen halben Stunde geht es also um Wald. Und zwar nicht nur um unseren deutschen, sondern auch um Wald in den schottischen Highlands und Russland. Und es geht um Bäumchen in San Francisco. Meiner Meinung nach sind die schottischen Highlands immer einen Besuch wert. Und zwar nicht nur wegen der zahlreichen Whisky-Destillerien, sondern ganz besonders wegen der einzigartigen rauen Natur. Moore und kahle Berge, über die der Wind bei jedem Wetter pfeift. Wald ist allerdings rar in den Highlands. Und zwar nicht, weil das Klima so extrem ist, sondern weil die Bäume schon vor Jahrhunderten abgeholzt wurden. Inzwischen gibt es Bemühungen, den schottischen Urwald wieder zu etablieren. Wie? Das hat sich Gabor Pahl angeschaut.
Dundragon, ein kleiner Ort in den Highlands westlich von Loch Ness, ist so etwas wie das Mekka der Aufforstungsbewegung. Aufforstung ist eigentlich das falsche Wort, denn kein Forst, kein Nutzwald soll hier entstehen. Vielmehr soll der ursprüngliche Naturwald, der einst weite Teile der Highlands bedeckte, erneuert werden. Ein Wald, der hauptsächlich aus Laubbäumen bestand, aber schon früh gerodet wurde, um Platz zu schaffen für die Landwirtschaft und vor allem für die Schafe. Nun pflanzen ein knappes Dutzend freiwilliger Helfer neue Bäume, ziehen Samen, stecken junge Setzlinge in ein Beet. Alan Watson Featherstone, der Gründer der Initiative Trees for Life. Graue Haare, Pferdeschwanz.
Ich habe Trees for Life 1986 gegründet, mit dem Ziel, den kaledonischen Wald in den Highlands zu erneuern.
Kaledonia, der alte römische Name für Schottland.
Ich fühlte mich kalt in dieser kahlen Landschaft. Die letzten paar Bäume rangen ums Überleben und fielen ihrem Alter zum Opfer. Der Wald erinnerte mich an eine Geriatrie. Und mir wurde klar, wenn nichts geschieht, sind in 50 Jahren alle Bäume weg. Ich dachte, irgendwer sollte etwas dagegen unternehmen. Und mir dämmerte, dieser irgendwer könnte ja ich sein.
Das Projektgebiet ist 50 Kilometer lang und 50 Kilometer breit. Es reicht von diesem Tal, Glen Morriston, über knapp 1000 Meter hohe Bergzüge bis ins nördliche Paralleltal, Glen Affric. Featherstone hat sich das Gebiet ausgesucht, weil es hier noch ein paar Überreste des kaledonischen Waldes gab. Es ist wirtschaftlich kaum erschlossen und soll, so die Vision, in 250 Jahren wieder bewaldet sein. Manche Hänge in der Umgebung sind zwar schon bewaldet, aber mit kommerziellem Nutzwald, Fichten und Douglasien in Reih und Glied gepflanzt, in monotonem Dunkelgrün, genau das, was Featherstone nicht will. Er will den ursprünglichen kaledonischen Wald mit seinen vielen Nuancen von hellem Grün im Sommer und bunt leuchtendem Laub im Herbst. Birken, Eschen, Ebereschen, Eichen, Eiben, Wacholder. Und die Espe, auch als Zitterpappel bekannt. Featherstones Initiative Trees for Life genießt in Großbritannien einen guten Ruf. An freiwilligen Helfern mangelt es nicht.
We do a range of different things. So today is a nursery day. We've been
Heute ist Baumschultag. Wir werden diese Birkensetzlinge zum Überwintern hier ins Beet setzen, sodass wir sie nächstes Frühjahr ins Gelände pflanzen können. Ich mag diese praktische Arbeit. Und die Landschaft ist toll.
Als Featherstone Mitte der 80er Jahre mit seiner Arbeit begann, war er ein Einzelkämpfer, so ein Öko-Fuzzi von der berühmten alternativen Findhorn-Gemeinschaft. Das hat sich grundlegend gewandelt. Seine Stiftung führt er zwar in Eigenregie, aber das Ziel, die Wiederbewaldung Schottlands, hat sich auch die staatliche Forstbehörde längst auf die Fahnen geschrieben.
Schottischer Wald. Naja, vielleicht schwärmen ja unsere Enkel oder Urenkel mal davon. Denn wer sich mit Bäumen beschäftigt, der braucht Geduld. Fest steht, dass trotz aller Aufforstungsprojekte Wald weiter schwindet. Wie es genau um den Wald auf unserer Erde steht, das hat Anfang der Woche der globale Waldbericht 2015 zusammengefasst, den die FAO in Rom vorgelegt hat, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Philipp Greiner mit den Einzelheiten.
Der aktuelle Bericht stellt für den Zeitraum 2010 bis 2015 fest, dass noch immer 3 Millionen Hektar Wald pro Jahr verloren gehen.
We are still reporting A net forest loss of 3 million hectares per year for the period 2010-2015.
Die Ziele nachhaltiger Entwicklung verlangen, diesen Prozess bis 2020 aufzuhalten. Das ist eine enorme Herausforderung. Aber wir haben Grund zum Optimismus.
We have reasons to be optimistic.
René Castro Salazar, der FAO-Vizedirektor mit Zuständigkeit für den Wald und die Forstwirtschaft. Worin dieser Grund zum Optimismus liegt, erläutert Eva Müller, die Direktorin für Waldpolitik und Waldressourcen bei der FAO.
Es ist in der Tat so, dass Wald umgewandelt wird zu landwirtschaftlichen Flächen, um mehr Nahrungsmittel zu produzieren. Unsere Analyse hat aber ergeben, dass in den letzten 25 Jahren mehr als 20 Länder es geschafft haben, auf der einen Seite die Ernährungssicherung zu verbessern und die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig ihre Waldflächen zu erhalten und zu vergrößern. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, Wald zu zerstören, um mehr Nahrungsmittel zu produzieren.
Und darum geht es auch bei der Konferenz. Die industrielle Landwirtschaft vor allem, die sich der Fleischproduktion oder dem Anbau von Soja oder Palmöl verschrieben hat, muss in ihre Schranken gewiesen werden. Denn der Wald hat als Kohlendioxidvernichter ja auch eine entscheidende Rolle beim Kampf gegen den Treibhauseffekt. Die jüngsten internationalen Beschlüsse zum Klimaschutz und zu den schon erwähnten Zielen nachhaltiger Entwicklung verleihen also den römischen Beratungen und dem zugrunde liegenden Bericht erhebliche Bedeutung. Der norwegische Minister für Klima und Umwelt Vidar Helgesen formulierte es zur Eröffnung der Konferenz so:
If the world is to feed 7 billion people, rising to over 9 billion by 2050.
Wenn die Welt 7 Milliarden Menschen ernähren soll und bis 2050 über 9 Milliarden, dann ist es unumgänglich, genügend Nahrung so zu produzieren, dass die Grenzen des Planeten respektiert werden. Und eine dieser Grenzen verläuft zwischen Agrarland und den verbleibenden Waldflächen. Erfolgreich sind da, wie die FAO hervorhebt, so unterschiedliche Länder wie Vietnam, Gambia und Costa Rica. Das mittelamerikanische Land hatte gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts riesige Waldflächen der Viehzucht geopfert, berichtet Eva Müller. Dann beschlossen die Regierenden in San Jose, die Umwandlung von Wald in landwirtschaftliche Flächen zu verbieten.
Gleichzeitig haben sie ein Programm initiiert, das die Erhaltung von Wäldern incentiviert sozusagen. Die Waldbesitzer schützen ihre Waldflächen, bekommen dafür eine finanzielle Anerkennung, haben aber trotzdem die Möglichkeit, in bestimmten Abständen alle 15, 20 Jahre etwas Holz zu ernten aus dem Wald, damit der Wald auch zusätzliches Einkommen bringt. Und dieses System hat dazu geführt, dass Costa Rica seine Waldflächen auf jetzt ungefähr 54% erhöht hat.
Zum Vergleich, in Deutschland sind es unter 40%. Und in den 70er, 80er Jahren hatte Costa Rica durch Rodung schon 80% seines Regenwalds eingebüßt. Heute gehören die wieder aufgeforsteten Gebiete zu den Zielen des Ökotourismus, der zum Einkommen der ländlichen Bevölkerung beiträgt.
Rund ein Drittel der Fläche Deutschlands ist Wald. Er ist Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, Erholungsort für uns Menschen und er ist Holzlieferant. Nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Über den Spagat zwischen ursprünglichen Wald und Forstwirtschaft habe ich mit Matthias Dieter vom Thünen-Institut gesprochen.
SWR Info. Global. Das Gespräch.
Herr Dieter, Sie sind Leiter des Internationalen Instituts für Waldwirtschaft und Forstökonomie in Hamburg. Waldwirtschaft und Holzmärkte, das sind Ihre Arbeitsschwerpunkte. Fällt es Ihnen deshalb vielleicht schwer, einen Wald komplett sich selbst zu überlassen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Unser Ziel ist ja, Wald im Sinne der Gesellschaft einzusetzen. Und da spielt natürlich die Holzproduktion eine wichtige Rolle. Aber wenn die Gesellschaft den Wunsch hat, Wald auch sich selber zu überlassen, dann ist das ein Wunsch, den wir natürlich auch mit in unsere Untersuchungen einbeziehen und versuchen herauszubekommen, wie das am effizientesten, das heißt zu den geringsten Verzichten, Opportunitätskosten, wie der Fachmann sagt, dann auch möglich zu machen.
Das heißt aber schon, dass das ein bisschen langzähnig von Ihrer Seite läuft.
Wir haben natürlich auch Untersuchungen darüber, wie viel den Menschen in Deutschland Naturschutz wert ist, was ihre Zahlungsbereitschaft für bestimmte Maßnahmen wäre. Und wir finden tatsächlich heraus, dass die signifikant sind, dass die einzelnen Maßnahmen zum Teil auch mit den Verzichten der Holzproduktion in der gleichen Größenordnung sind. Also ich möchte das gar nicht bewerten, sondern wir gehen eben relativ vorurteilsfrei heran auf Basis dessen, was wir wissen, stellen aber immer wieder fest, dass tatsächlich die Holzproduktion einen hohen Wert schafft, der zum Teil durch die Verzichte nicht aufgewogen wird.
Ein Vorwurf der, ja, sagen wir mal, Umweltorganisationen ist auch, dass es in Deutschland an alten Wäldern mangelt, also besonders Buchenwälder, wie es sie früher mal gab.
Vielleicht als Hintergrundinformation: Buchen, die älter als 160 Jahre alt sind, das ist so die älteste Altersklasse der Bundeswaldinventur, gibt es auf etwa 140.000 Hektar in Deutschland.
Also für eine Buche ist das ja nun noch nicht alt.
160 Jahre ist nicht alt, nee, aber es gibt eben Buchen, die älter sind als 160 Jahre auf 140.000 Hektar in Deutschland. Und ich denke, es ist einfach ein politisches Abwägen, ob einem das genügt oder ob man mehr von dieser Fläche haben möchte. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist immer, sich klarzumachen, dass es solche Maßnahmen, wir lassen also jetzt Buchenwälder älter werden, verzichten damit auf Nutzung, dass es die nicht zum Nulltarif gibt. Ja? Mhm. Wenn wir solche Entscheidungen treffen, dann müssen wir die Konsequenzen kennen, müssen uns über Konsequenzen klar sein. Und die bestehen zum Beispiel darin, dass wir einen höheren Verbrauch fossiler Energieträger haben, Öl und Gas, weil wir kein Brennholz haben, weil wir andere energieintensivere Produkte herstellen müssen, Holzprodukte eben ersetzt werden durch andere aus Glas, Stahl oder Aluminium, oder dass wir das Holz einführen müssen. Die letzte Option ist eine, die ich sehr kritisch sehe. Ich glaube, es gibt nicht so viele Länder auf der Welt, die einen so hohen Nachhaltigkeitsstandard haben wie Deutschland. Die Frage stellt sich also, exportieren wir das Umweltproblem, wenn wir hier Wälder schützen, Wälder älter werden lassen oder andere Maßnahmen durchführen? Mhm. Nochmal, ich will das gar nicht in Frage stellen. Ich möchte nur die Konsequenzen zu bedenken geben. Und es ist eben auch immer unsere Aufgabe, aufzuzeigen, welche Konsequenzen eine Maßnahme haben kann.
Das heißt aber, wir reduzieren dann die nachhaltige Forstwirtschaft darauf, dass wir sagen, also man entnimmt immer nur so viel Holz, wie auch tatsächlich nachwachsen kann?
Soweit würde ich nicht gehen, dass wir es darauf reduzieren, aber das ist genau, sagen wir mal, der Kern der Nachhaltigkeit, dass wir sagen, um es etwas freier zu sprechen, wir nutzen heute nur so viel an Ressourcen, dass nachfolgende Generationen etwa die gleichen Nutzungsmöglichkeiten haben. Und da ist im Wald natürlich erstmal die Nutzungsmenge ganz entscheidend. Ja, wie viel wächst zu und wie viel nutzen wir daraus? Aber man kann es auch etwas breiter fassen. Welche Baumartenmischung hinterlassen wir den nachfolgenden Generationen? Erhalten wir die Standortskapazität, die Bodenfruchtbarkeit, das Naturkapital in der Artenvielfalt und so weiter? Und da hat die deutsche Forstwirtschaft ja sicher auch einiges aufzuweisen. Vor allem die Entwicklung ist ja erfreulich. Die letzte Bundeswaldinventur zum Stichjahr 2012 hat gezeigt, dass in vielen wesentlichen Indikatoren, also Baumalter, Mischung der Bäume, Natürlichkeit, Totholz, dass sich die Kennzahlen verbessert haben, die Indikatoren in Richtung mehr Naturnähe gehen.
Sie hören global das Umweltmagazin. Ich spreche mit Matthias Dieter vom Institut für Waldwirtschaft und Forstökonomie. Herr Dieter, kann dann unsere Art der Forstwirtschaft Vorbild für die ganze Welt sein?
Ich denke, zum Teil ja. Wir müssen allerdings anerkennen, dass international die Voraussetzungen für nachhaltige Waldwirtschaft vollkommen andere sind. Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen, wo ich Unterschiede sehe. Wir haben in Deutschland ein recht ausgeprägtes Rechtssystem. Das ist in vielen anderen Ländern nicht der Fall. Es gibt keine Grundbücher, wo Eigentum eingetragen ist. Und auch die Rechtsdurchsetzung ist mehr oder weniger unsicher, fakultativ.
Es gibt Länder, in denen quasi nicht auf den Wald aufgepasst wird.
Genau, so könnte man das sehr frei sagen. Also Länder zum Beispiel, in denen der Wald zwar dem Staat gehört, der Staat aber die Menschen gewähren lässt, können den Wald bewirtschaften, wie sie wollen. Das ist sicher nachvollziehbar, denn, das wäre mein zweiter Punkt, zu dem ich jetzt komme, der Wald ist in diesen Ländern, ich denke vor allem an die Tropenländern, natürlich Lebensgrundlage, viel stärker als bei uns. Bei uns gibt es auch Forstbetriebe, die von Forstwirtschaft leben. Aber dort ist der Wald für viele Familien direkt Lebensgrundlage, liefert Brennholz, Viehfutter, Arzneimittel, verschiedene Lebensmittel und so weiter. Wenn die Bevölkerung wächst, wächst die Degradierung. Es wird mehr aus dem Wald herausgenommen, als nachhaltig zur Verfügung gestellt werden kann. Am Ende wird vielleicht ganz entwaldet. Das sind eben Unterschiede, die auch ganz andere Ansatzpunkte notwendig machen. Also Rechtsstaatlichkeit sichern, die Verfolgung von Verstößen auch ansetzen, alternative Einkommen für die Lebensgrundlagen schaffen, sicher auch Capacity Building betreiben, also den Menschen helfen, den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Aber das wird eben nur gehen, wenn man ihnen auch zur Überbrückung Hilfen leistet für die Zeit, wo sie eben auch bestimmte Verzichte hinnehmen müssen, wo sie den Wald nicht so nutzen können, wie sie wollen.
Also wie bringt man sie denn dazu, den Wald stehen zu lassen? Haben Sie Ideen?
Es wird ohne Geld nicht gehen. Ich denke, da darf man sich nichts vormachen. Und das schränkt natürlich auch die Möglichkeiten stark ein, den Waldverlust weltweit aufzuhalten. Es ist eben sicher auch die Kenntnis über Waldbewirtschaftung voranzutreiben und in die Regionen zu bringen. Ich denke, es wird weiterhin einen Waldverlust in einem bestimmten Umfang geben. Jeder Hektar Wald, den man erhalten kann, ist es wert, sich dafür einzusetzen. Aber ich glaube, es wäre utopisch, jetzt hier Ihnen vorzumachen oder vorrechnen zu wollen, dass der Wald in Größenordnung von 4 Milliarden Hektar, den wir momentan auf der Welt haben, dass der in der Größenordnung genauso erhalten bliebe.
Das heißt, wir werden, wie Sie es gerade sagten, auch im Prinzip nur mit Geld und Bildung weiterkommen.
Ich denke, das sind wirklich wichtige Ansatzpunkte, die Bildung, die internationalen Zahlungen. Aber ich möchte es nicht darauf beschränken. Zum einen sind der Fantasie da sicher keine Grenzen gesetzt. Zum anderen ist es aber auch eine Frage, wie sich die Länder, die jetzt mal relativ stark mit Entwaldung in Verbindung gebracht werden, wie die sich weiterentwickeln und wie sich der Wunsch nach Schutz der Natur in diesen Ländern auch entwickelt. Und da bin ich auch doch etwas zuversichtlich, dass das auch ein ganz normaler Entwicklungspfad ist. Wenn man überlegt, in Deutschland hatten wir im Mittelalter auch fast nur devastierte Wälder. Jeder Fleck war irgendwann auch mal entwaldet worden. Und wir leisten uns heute das im positiven Sinne, eine wunderbare Waldlandschaft, und kümmern uns um Natürlichkeit. Das ist vielleicht auch, sagen wir, ein normaler Prozess, der in diesen Ländern dann auch stattfinden kann. Wahrscheinlich auf der Voraussetzung, dass der Wohlstand, die Lebensbedingungen so sind, dass die Menschen eben sich auch solchen Gütern zuwenden können und nicht nur ums Überleben kämpfen oder ans Überleben denken müssen.
Das war Matthias Dieter. Er leitet das Institut für internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie. Und wir bleiben quasi mittendrin im Wald, und zwar in einem russischen. Das Wolga-Delta in Südrussland ist seit fast 100 Jahren ein Naturreservat. Ein Reservat, das nicht nur aus Wasserläufen, sondern auch aus Urwald besteht. Touristen gibt es hier noch kaum, dafür kommen aber Wissenschaftler besonders gern hierher und unser Russland-Korrespondent Bernd Großheim.
Das Grün der Bäume hier im Süden Russlands, fast an der Grenze zu Kasachstan, ist satt. Ein paar Touristen kommen hierher, sagt die Biologin Natalia Mech. Vor allem aber sind es Wissenschaftler.
Wir haben hier das größte Vorkommen an Seeadlern in ganz Europa. Sie leben nicht nur hier im Naturschutzgebiet, sondern im gesamten Flussdelta. Die Seeadler haben fast keine natürlichen Feinde. Deshalb fühlen sie sich hier so wohl.
Hier, nicht weit von Astrachan, dauert es nicht lange, da heben die ersten beiden Exemplare der Greifvogelart, aufgeschreckt durch das Motorboot, von einem Baum ab.
Ja, da fliegen sie schon. Schauen Sie, die haben diese typischen weißen Schwänze. Das heißt, sie sind bereits ausgewachsen. Mit 3 Jahren werden sie geschlechtsreif. Und so ein Adlerpaar hat normalerweise 1 bis 2 Küken. Und schauen Sie da, das sind jüngere Vögel. Die haben noch keine weißen Schwanzfedern, die sind noch ganz braun.
30, vielleicht auch 40 Tiere kreisen in dem Areal um das Boot mit ihren Flügelspannweiten von fast 2,5 Metern. Ein einzigartiger, atemberaubender Anblick. Die erwachsenen Tiere suchen sich einen Partner und führen mit ihm eine Dauerbeziehung. Ihr Nest, der Horst, wird im Idealfall nicht gewechselt oder neu gebaut. Jedes Jahr wird ausgebessert und Nistmaterial auf den bestehenden Horst draufgepackt. Das kann allerdings auch zum Problem werden.
Sie bauen meistens auf Weidenbäumen ihre Nester. Aber Weiden sind nicht sehr stabil, besonders wenn starker Wind vom Meer kommt. Da es nicht viele geeignete Bäume gibt, bauen die Adler ihre Nester auch auf ausgetrockneten Exemplaren. Dort halten die Nester dann nicht lange, 2, 3, vielleicht 4 Jahre. Wenn aber der Baum noch wächst, können die Adler lebenslang darauf wohnen. Dadurch, dass sie das Nest jedes Jahr ausbauen, kann es bis zu 2 Meter hoch und bis zu 2 Tonnen schwer werden.
Immer höher, immer weiter. Das Baumaterial holen sich die Seeadler dann bisweilen von der entfernten Verwandtschaft, den Fischadlern. Sie bleiben im Winter nicht im Wolga-Delta, meint Dimitri.
Die Seeadler nutzen dann die von den Fischadlern verlassenen Nester als eine Art Baumarkt für sich. In Russland würde man sagen, das lag einfach falsch, das musste mitgenommen werden. Und so sind von den Fischadlern nur etwa 15 Paare übrig geblieben.
Das Wolga-Delta gleicht im Naturreservat Astrachan einem Urwald. Unzählige andere Vogelarten sind hier neben den Adlern zu Hause. Nachtreiher, Kormorane kreuzen immer wieder den Weg des Bootes. Die Natur soll hier so wenig wie möglich angetastet werden, sagt Biologin Natalia Mech.
Angenommen, ein Baum bricht zusammen und stürzt ins Wasser. Wenn er die Durchfahrt unserer Ranger nicht behindert, dann bleibt er erstmal liegen. Dann liefert er Baumaterial für Nester. Auf ihm können Flechten wachsen. Das sind alles natürliche Prozesse.
Zu den natürlichen Prozessen gehört auch, dass sich 14 Mückenarten in dem Gewirr von Flussarmen im Delta der Wolga heimisch fühlen. Und doch, in diesem Urwald vergisst man die Quälgeister, vor allem aber die Hektik des Alltags. Und über allem kreisen die Seeadler von Astrachan.
Wald, der ist in und um San Francisco Mangelware. Amerikanische Großstädter kennen frisches Grün, wenn überhaupt, eigentlich nur aus Parkanlagen, wo Bäume in gleichmäßigen Abständen an den Gehwegen stramm stehen. Seit ein paar Jahren jedoch gibt es auch außerhalb der Parks kleine, bepflanzte Oasen. Sogenannte Parklets erobern auf nur wenigen Quadratmetern die Seitenstreifen der Straßen. Die Idee stammt aus San Francisco und Katharina Wilhelm weiß mehr darüber.
Die Grundidee des Ganzen war, den Fußgängern wieder mehr Platz in der Stadt zu geben. Vor allem an Orten, wo es wenige bis keine Parks oder andere Erholungsstätten gibt. Die Parklets sehen dabei ganz unterschiedlich aus, bestehen zum Beispiel aus Holzbegrenzungen, die bunt angemalt werden. Man kann sich auf Kunstrasen ausruhen oder es gibt sogar Trimm-dich-Fahrräder, mit denen man auf den wenigen Quadratmetern Sport treiben soll. Auch viele Cafés dürfen mittlerweile Parklets nutzen und vergrößern dadurch ihren Gastraum. Fast eine kleine Revolution, denn auf der Straße sitzen und Menschen beim Flanieren zuschauen, das ist eher europäisch und weniger amerikanisch. Durch die vielen kleinen Inseln soll außerdem der Verkehr verlangsamt werden. Und an vielen Parklets gibt es zudem die Hinweise und Bitten, doch aufs Fahrrad oder kleine Elektrofahrzeuge umzusteigen. Die Idee kommt in den USA extrem gut an. Auch in Downtown Los Angeles, einer einstmals ziemlich heruntergekommenen Gegend, gibt es mittlerweile immer mehr Parklets. Und einige sogar mit deutschen Innovationen, wie Kevin Occubillo vom Planungsdezernat der Stadt euphorisch erklärt.
These are awesome. Look at them. We've got a foosball table imported from Germany. We've got like.
Das ist super. Wir haben hier sogar Tischfußball aus Deutschland importiert und viele Pflanzen. Das ist wirklich super.
These things are great. They're awesome.
So werden auch ehemals problematische Stadtviertel wieder zugänglich gemacht für eine breite Masse.
Immer mehr Menschen verbringen die Sommerferien zu Hause, entdecken in dieser Zeit die Natur ihrer näheren Umgebung neu. Und hier bei uns im Südwesten lohnt sich das besonders. Sabine Gronau hat ein paar Naturtipps für die kommende Woche.
SWR Info. Global. Blick nach vorn.
Die Dörscheider Heide liegt genau zwischen Wiesbaden und Koblenz auf der rechten Rheinseite und sie ist das Zentrum eines Naturschutzgebiets. Am Montag bekommt die Dörscheider Heide Besuch vom Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Er will sich über die Artenvielfalt vor Ort informieren und er will sehen, was die Pflege eines solchen Biotops bewirkt. Über 650 verschiedene Schmetterlingsarten, seltene Vögel, Reptilien wie die Smaragdeidechse, Heuschrecken und andere Insekten, all die wurden hier gesichtet. Damit dürfte das Naturschutzgebiet am Mittelrhein auch für Familienwanderungen in den Sommerferien ein wirklich interessantes Ziel sein. Am Freitag, dem 29. Juli, steht die Forschung im Fokus, und zwar im Nationalpark Schwarzwald. Wer sich für die neuesten Forschungsergebnisse aus der Natur interessiert, kann sich ab 16 Uhr von Wissenschaftlern damit überraschen lassen. Man muss sich allerdings vorher anmelden. Eine Sonderausstellung im Naturhistorischen Museum Mainz taucht ein in die Welt von Frosch und Co. am großen Fluss, dem Rhein. Hier stehen noch bis Januar Amphibien im Mittelpunkt. Die gibt es aber nicht nur auf Schautafeln zu sehen, sondern auch in 22 Terrarien und Aquarien. Also sozusagen live und in Farbe.
Nationalparks und Umweltverbände bieten noch etliche weitere spannende Naturtermine in der Sommerzeit an. Auf deren Internetseiten können Sie ja mal nachsehen, ob was Spannendes für Sie dabei ist. Das war das Umweltmagazin hier in SWR Info. Ich bin Sabine Schütze. Machen Sie's gut.